Ja, Papa, ich danke dir jetzt für den Tag, ich danke dir jetzt für den Mittag, den wir haben durften, für die Workshops, für die Entspannung. Ich lege dir jetzt hier das Programm hin, die Bibelarbeit hin, die Kleingruppen, will ich alles in deine Hand geben und so bete ich in deinem Namen, Herr. Amen.
Heute Nachmittag geht es um die Entrückung. Entrückung, ganz heißes Eisen, was schon in manchen Gemeinden für den ein oder anderen Krach oder Knatsch gesorgt hat. Bei der Entrückung kommen viele Fragen, vor allem die große Frage, wann ist die Entrückung? Weiß nicht, ob ihr auf Instagram oder irgendwo anders in den letzten Wochen dieses ominöse Datum des 23., 24. September gehört hat. Wer hat da was mitbekommen? Einmal Hand heben. Ja, okay, es sind doch einige. Ist sogar ganz lustig, wir haben in der Gemeinde eine Bücherstube, wo ein älterer Mann um die 50 kam und gesagt hat, ja, er glaubt auch oder hat gehört, dass da die Entrückung ist und er hat voll das Problem, weil er weiß gar nicht, ob er dabei ist und ob da was dran ist. Am besten ist natürlich die Sache, wenn man die Frage der Entrückung, wann die Entrückung stattfindet, noch so auf Theologen-Kanaanäisch ausdrückt, ist es der Prätribulationismus, der Mitteltribulationismus, der Posttribulationismus, so dass es keiner versteht, heißt einfach nur, ist es vor der 70. Jahrwoche der großen Trübsal, ist es mittendrin oder eben eher gegen Ende. Manchmal kommt auch die Diskussion auf, gibt's überhaupt die Entrückung? Oder ist es nicht einfach das Gleiche wie die Wiederkunft Jesu? Und vor allem kommt da manchmal gern die Frage, muss man sich mit so einem Thema überhaupt beschäftigen? Oder ist es nicht so eine Spezialfrage, die man sowieso den ausgebildeten Theologen überlassen soll? Und was hat diese Frage bei Teens Bibeltage verloren? Na, ganz einfach, sie kommt im Wort Gottes vor und lasst uns da miteinander reingehen. In den 1. Thessaloniker Brief und den Abschnitt für heute Nachmittag lesen, nämlich 1. Thessaloniker 4, die Verse 13 bis 18. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde der Thessaloniker Folgendes. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft oder Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ist nicht der einzige Text um die Entrückung, gerade 1. Korinther 15 ist wichtig und auch noch andere Texte, aber ich werde heute den Schwerpunkt auf den 1. Thessaloniker Brief legen und ich sage es auch schon vorweg, es wird heute nicht so um die zeitliche Einordnung gehen, da wird es morgen Nachmittag einen Workshop dazu geben, auch aus einem Grund, ich habe uns hier von Innercube eine sehr gute, kurze und kompakte Zusammenfassung über die Diskussion, wann ist die Entrückung mitgebracht. Und ich meine das voll ernst, es ist eine kompakte, kurze Zusammenfassung von dem, was geschrieben steht. Und ihr merkt schon, allein das würde den Rahmen von jetzt völlig sprengen. Stattdessen will ich mit uns heute einfach so ein paar Grundlagen legen und auf drei Geschenke der Entrückung schauen, die wir auch heute schon haben dürfen, durch das, was uns Gottes Wort über die Entrückung verrät. Und das erste Geschenk, was wir dort lesen, ist die Hoffnung. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse, Vers 13 und 14. Da heißt es, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Direkt zu Beginn unseres Abschnittes macht Paulus deutlich, dass er die Gemeinde nicht in Unwissenheit lassen will. Und finde ich bemerkenswert, denn manchmal gibt es sogar so Diskussionen darüber, ab wann sich ein Christ überhaupt mit dem Thema der Entrückung beschäftigen soll. Oder wie viel muss er denn vorher wissen, damit er sich mit so einer Frage auseinandersetzen kann. Oder ist es wirklich eine Frage, die nur die supergebildeten Pastoren unter sich ausmachen sollen? Aber Paulus macht hier ganz klar deutlich, nein, die Entrückung ist keine Frage, die nur supergebildete Theologen betrifft, sondern ein Thema, das jeden wiedergeborenen Christen betrifft. Warum? Denkt nochmal an den Einführungsabend vom Stephan, wo er uns was über den Hintergrund der Gemeinde in Thessaloniki erzählt hat. Nämlich vor allem mit Apostelgeschichte 17, wo beschrieben wird, wie Paulus und Silas nach Thessaloniki kamen. Da haben wir den Reisebericht und dann lesen wir vor allem in Apostelgeschichte 17, Vers 2, dass Paulus an drei Sabbaten mit ihnen redete. Und danach haben die Juden ja den Aufstand gemacht und Paulus und Silas mussten weiterziehen. Also die Gemeinde hat keine 4 Wochen lang den Paulus erlebt. Und in Thessaloniki waren alles frisch Bekehrte. Menschen, die neu oder ganz frisch zum Glauben an Christus gekommen waren. Und man geht davon aus, danach gab es ja den Aufstand der Juden. Und der erste Thessalonikerbrief wurde, man vermutet, wenige Monate bis vielleicht 1,5 Jahre später geschrieben in Korinth. Und obwohl nur so wenig Zeit vergangen ist, vielleicht nur ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, spricht Paulus dieses Thema trotzdem schon an. Und auch wenn wir alle im Altersdurchschnitt noch jung sind und viele Teenies dabei sind, glaube ich, dass es bestimmt einige gibt, die auch schon länger im Glauben stehen als die Thessaloniker zu dem Zeitpunkt, wo sie den Brief von Paulus bekommen. Und Paulus macht die Entrückung zum Thema, obwohl nur so wenig Zeit vergangen ist. Da merken wir schon, Entrückung ist kein Spezialthema, sondern eine Frage, mit der wir uns alle beschäftigen sollen. Als wiedergeborene Christen. Warum? Weil sie uns auch alle beschäftigen und betreffen wird. Ich will noch auf einen zweiten Gedanken eingehen. Ich glaube, das Ziel der Betonung mit der Frage der Entrückung ist nicht, dass wir uns in den Gemeinden gegenseitig die Schädel einschlagen. Da kommt es ja manchmal dazu bei den Auseinandersetzungen. Aber ich finde spannend, was Paulus direkt im Abschnitt vorher schreibt, haben wir heute Vormittag gehört mit Tobi, wo es um die Heiligung geht. Und vor allem finde ich Vers 9 und 10 spannend, der die Gemeinde der Thessaloniker ja auch beschreibt. Wo Paulus über sie aussagt, über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Makedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Paulus schreibt ja an die Gemeinde der Thessaloniker und er sieht in Thessalonik die Liebe, die untereinander herrscht. Hatten wir auch am ersten Abend im 3. Vers ganz am Anfang in Kapitel 1, wo Paulus die Bemühung der Thessaloniker in der Liebe ja einfach lobt. Und er freut sich über die Liebe, die die Gläubigen dort haben und ermutigt sie, noch weiter in der Liebe zu wachsen. Das ist unsere große Berufung als Kinder Gottes, dass wir unseren Vater im Himmel, aber ja auch uns gegenseitig lieben. Dass wir auch aufeinander Rücksicht nehmen, dass wir miteinander reden, dem anderen zuhören und dass wir darauf achten, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander reden. Weil unser ganzer Umgang als Gemeinde, als Gläubige, als Leib Jesu soll ja eine sichtbare Veranschaulichung sein für die Liebe, die Christus selber zu uns hat. Unser Umgang soll ein lebendiges Zeugnis der Liebe Gottes sein. Und natürlich sind wir noch nicht verwandelt und leben noch in der gefallenen Welt, wo wir alle, auch ich, immer wieder versagen. Oder bedeutet Liebe auch, über Versagen zu sprechen, die Dinge gemeinsam vor Jesus zu bringen, miteinander auszuräumen, sich zu vergeben. Und Paulus macht deutlich, dass es für eine Gemeinde total wichtig ist, dass Liebe untereinander herrscht. Es ist lebensnotwendig für eine Gemeinde. Denn wenn die Liebe fehlt, können auch Themen wie die Entrückung, die was Wundervolles sind, zu einer reinen Rechthaberei verkommen, bei der es nur darum geht, Recht zu behalten. Und ich glaube, es ist wichtig, miteinander auf Entdeckungssuche im Wort Gottes zu gehen, denn ich bin überzeugt, die Entrückung ist etwas Wundervolles. Und lasst uns ein bisschen auf diese Schönheit schauen und das erste Geschenk auspacken, nämlich die Hoffnung. Vers 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Paulus spricht hier von den anderen, die keine Hoffnung haben. Wer sind die anderen? Ganz einfach, jeder, der keinen lebendigen Glauben an Christus hat. Wer Christus nicht kennt, der kann keine echte Hoffnung haben. Wisst ihr, wo man das am besten sehen kann? Bei Beerdigungen. Weiß ich, wer von euch schon bei Beerdigungen war? Hebt mal die Hand, wer war schon bei einer Beerdigung? Ja, also eigentlich fast alle. Und ich finde, man sieht total bei einer Beerdigung, wer an Jesus glaubt und wer nicht. Denn für jemanden, der Jesus nicht kennt, für einen ungläubigen Menschen, ja, da ist doch mit dem Tod alles vorbei. Da ist die Hoffnung verloren, es ist zu Ende, es bleibt nichts übrig als Schmerz, Trauer und Verlust, weil ein geliebter Mensch aus dem Leben gerissen wurde und man ihn ja nie wiedersehen wird. Für uns als gläubige Christen darf das anders sein. Ja, Schmerz, Trauer und Verlust gehören auch mit dazu, keine Frage. Aber es gibt einen ganz großen fundamentalen Unterschied. Die Hoffnung. Die Hoffnung auf die Auferstehung. Die Hoffnung, dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und dass er das letzte Wort hat und dass er wiederkommt und auch uns als gläubige Christen zu sich holt. Und ich finde es spannend, wie Paulus das hier so ausdrückt, indem er in Vers 13, 14 und 15 dreimal von einem ganz besonderen Wort spricht. Er schreibt nämlich von den Entschlafenen. Und ich mag den Begriff. Denn allein schon bei dem Wort entschlafen, da klingt schon so eine andere Sichtweise auf den Tod an. Warum heißt sie entschlafen und nicht einfach die Gestorbenen oder die Toten? Und ich muss da denken an den Text, den wir gestern Abend im Tobi beim Tagesabschluss gehört haben. Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, aus Lukas 8, wo es um die Auferweckung der Tochter des Jairus geht. Und ich will da nochmal einen Abschnitt lesen, Lukas 8, 49 bis 55. Während er, Jesus, noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Gestorben. Bemühe den Meister nicht. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr, zu essen zu geben. Für die Trauernden, ja, da war die Tochter gestorben. Da gab es keine Aussicht mehr, dass sie jetzt aufsteht, dass sie lebt. Sie weinen und klagen, aber Jesus sagt ihnen, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und die anderen, die in dem Moment keine Hoffnung haben, ja, die lachen Jesus sogar aus, weil sie ja wissen, dass die Tochter gestorben ist. Und dann ruft Jesus mit seiner Stimme und sagt, steh auf und augenblicklich kehrt ihr Geist zurück und sie steht auf. Ja, medizinisch, biologisch, menschlich, da war sie gestorben. Ich glaube, ihr Herz wird aufgehört haben zu schlagen und ihr Geist hat schon den Körper verlassen, sonst kann er ja irgendwie schlecht zurückkehren. Menschlich gab es da keinen Ausweg, keine Hoffnung. Aber aus Gottes Sicht ist der Tod doch kein Hindernis. Aus der Sicht des lebendigen Gottes ist der Tod für ihn kein Problem. Jesus muss hier nur ein Wort sagen und sofort wird die Tochter des Jairus wieder lebendig. Unser Herr Jesus hat durch sein Wort das ganze Universum ins Dasein gerufen, aus dem Nichts. Er hat die sichtbare Welt, die wir sehen, und die unsichtbare Welt, hat er ins Dasein gerufen. Durch sein Wort kann Jesus Leben schenken. Und wir merken an dem Beispiel da, dass es einen Unterschied schon macht, ob wir von gestorben oder entschlafen reden. Denn bei entschlafen klingt schon an, dass er vielleicht auch wieder aufstehen wird. Und auch heute Nachmittag, wenn manche von euch schlafen, habe ich die Hoffnung, dass sie abends wieder aufwachen. In 1. Thessaloniker 4 wird deutlich, wer an Christus glaubt und der entschlafen ist, ganz wichtig, der wird auch nicht vielleicht wieder aufstehen, sondern wer an Christus glaubt und entschlafen ist, der wird gewiss wieder aufstehen. Zu 100%. Paulus spricht in unserem Abschnitt von der Hoffnung, die wir haben dürfen. Und wichtig ist, was man unter dem Begriff Hoffnung versteht. Weiß nicht, wie ihr manchmal Hoffnung verwendet. Ich habe den Eindruck, manchmal wird in unserer Sprache so Hoffen verwendet für einen Wunsch. Oder es wäre schön. Hoffentlich regnet es nachher nicht, damit wir im trockenen Volleyball spielen können. Hoffentlich gibt es morgen schönes, gutes Wetter und hoffentlich gibt es morgen wieder die Lahö-Burger, die einfach klasse schmecken. Man könnte auch sagen, ach, es wäre schön, wenn das morgen so ist. Aber dieses Verständnis von Hoffnung meint Paulus hier definitiv nicht. Paulus geht es hier nicht um ein, es wäre schön, wenn vielleicht, eventuell. Paulus geht es hier um eine felsenfeste Erwartung. Römer 8, Vers 25, da schreibt er, wenn wir aber das hoffen, auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Standhaftes Ausharren, den Ausdruck haben wir übrigens auch schon im Thessalonikerbrief gelesen. Und er sagt, wir erwarten es mit standhaftem Ausharren. Ja, es heißt Hoffnung, weil wir können es noch nicht sehen. Aber es ist kein vager Wunsch, es ist keine Wunschvorstellung. Keines wäre schön, sondern es ist eine feste Zusage Gottes. Ein Versprechen, das er erfüllen wird. Und deshalb können wir es erwarten. Es geht nur noch um die Frage, wann es geschehen wird. Aber dass es geschehen wird, steht fest. Warum? Weil er es in seinem Wort aufgeschrieben hat. Und sein Wort ist wahr und wird bis zum letzten Buchstaben und bis zum letzten I-Punkt in Erfüllung gehen. Wie Jesus es selber in Matthäus 5, Vers 18 angekündigt hat. Auch in Hebräer 11, Vers 1 ist übrigens die Rede davon. Da heißt es, es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht, eine Überzeugung von Tatsachen, die wir jetzt noch nicht sehen, aber eines Tages sehen werden. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu 1. Thessaloniker 4 in unserem Abschnitt, dann ist klar, die Welt, die Christus nicht kennt, die kann so eine Hoffnung nicht haben. Aber wir als Kinder Gottes, wir dürfen sie haben. Wir sollen sie sogar haben. 1. Thessaloniker 4, Vers 14, da schreibt Paulus, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir das glauben, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Ich bin absolut überzeugt davon, dass beides wortwörtlich so geschehen ist. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Im 1. Korinther 15 ist so das große Kapitel, wo es auch um die Auferstehung geht. Und da schreibt Paulus Folgendes in 1. Korinther 15, die Verse 19 und 20. Und er ist da ehrlich und sagt, wie die Sache auch ist. Und er sagt in 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ist klar, wenn wir nur hoffen, dass Jesus jetzt hier ist und wir sterben, nur in diesem Leben, dann sind wir die elendsten, weil unsere Hoffnung nicht in Erfüllung geht. Aber dann sagt er, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Paulus bezeichnet Christus als den Erstling der Entschlafenen und im weiteren Verlauf macht er deutlich, Jesus ist der Erste, aber er bleibt nicht der Einzige. Macht ja nur Sinn, von einem Ersten zu reden, wenn es auch mindestens jemanden Zweiten gibt oder sogar noch weitere. Und er sagt, Christus ist auferweckt und er ist auferstanden. Und das beweist doch, dass unser Herr Jesus Christus die Macht über Leben und über Tod hat. Und dass Christus der Erstling ist, ist eine Garantie dafür, dass weitere folgen werden. Nämlich zuerst diejenigen, die an Christus glauben und dann sogar noch alle anderen in 1. Korinther 15. Und was ist das für eine herrliche Hoffnung? Ihr Lieben, mit dem Tod ist nicht alles aus. Mit dem Tod hört die Hoffnung nicht auf. Der Tod macht nicht alles vergebens. Sondern wenn du an Christus glaubst, dann darfst du wissen, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Nein, Christus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und deshalb wird der Tod auch dich nicht halten können, sondern Christus wird dich wieder auferwecken. Und ich weiß nicht, wie es so ist als Teenies oder als junge Leute im jungen Alter. Ihr wart schon bei vielen Beerdigungen. Kann aber auch sein, dass manchmal in einem jungen Alter der Tod noch weit weg ist. Mir ging es sogar auch so ein bisschen. War bei Beerdigungen, aber alle, die bisher gestorben sind, waren eigentlich deutlich älter als ich. Und dann ist vor einem halben Jahr was passiert, dass ein Kollege von mir von der Bibelschule, der einen Jahrgang unter mir war, der hatte geheiratet, war gerade dabei, das Haus zu bauen. Das halbe Haus war ungefähr gebaut. Und ich hatte mich mit vier anderen Klassenkameraden, hatten wir uns verabredet mit einem Termin, uns mal wieder zu treffen, auch mit ihm. Und er ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Da hat Jesus ihn einfach aus dem Leben rausgerissen und totaler Schock, völlig unerwartet. Wir sind zu der Beerdigung gefahren und ich fand es total ergreifend. Weil ja, die Tränen sind geflossen. Aber was ausgedrückt wurde in dem Wort Gottes, was gelesen wurde, in der Predigtbotschaft, in den Liedern, war, dass ich mich darauf freue, den Nathanael wiederzusehen. Weil ich weiß, er glaubt an Christus. Ich weiß, er wird bei der Entrückung genauso dabei sein wie ich. Egal, ob ich zu dem Zeitpunkt noch lebe oder nicht, wie es da war. Und es ist bewegend, diese Hoffnung zu sehen, die wir haben dürfen, weil Gott es uns zusagt und verspricht. Und die Thessaloniker hier, die waren mit großem Eifer dabei als frisch Bekehrte, aber sie waren vermutlich auch traurig, weil aus ihrer Gemeinde vielleicht auch schon einige gestorben waren. Und es hat ihnen großen Kummer bereitet. Ist auch verständlich. Aber Paulus schreibt ihnen, dass sie deshalb nicht in Trauer versinken müssen. Nein, Christus ist der Erstling der Entschlafenen und er wird alle Entschlafenen von der Gemeinde bei der Entrückung wieder lebendig machen. Das ist das erste Geschenk der Hoffnung. Und jetzt lesen wir weiter im zweiten Geschenk. Ich benenne das Geschenk Zukunftsfreude. Der Name ist gar nicht von mir, sondern von einem alten Bruder mit 90 Jahren, der vor einem Vierteljahr in meiner Gemeinde heimgegangen ist. Aber ich finde es ein tolles Wort, Zukunftsfreude. Und da lese ich die Verse 15 bis 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft oder Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Achtet mal auf den Anfang von Vers 15. Paulus stellt extra voran, das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir lesen hier von keinen Überlegungen, von keiner eigenen Idee des Paulus, sondern der Herr selbst, der Herr Jesus Christus, hat dem Paulus dieses Geheimnis der Entrückung besonders offenbart. Galater 1 könnt ihr nachlesen, dass Paulus generell sein Evangelium nicht von Menschen gelernt hat, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi gezeigt bekommen hat. Gilt auch für das andere, was er uns schreibt im Wort Gottes, im Thessalonikerbrief. Aber hier weist er nochmal besonders darauf hin, dass ein Wort des Herrn uns diese Wahrheit sagt. Und ich denke, das liegt daran, weil wir bei der Frage über den Tod, da brauchen wir Gewissheit. Wenn wir einmal auf dem Sterbebett liegen sollten, weil Jesus seine Gemeinde vorher noch nicht entrückt hat, dann brauche ich da Gewissheit. Ich will auf dem Sterbebett eine feste Hoffnung, auf die ich mich verlassen kann. Denn wenn ich auf dem Sterbebett liege, dann habe ich keine Kraft mehr, um noch irgendwas zu tun oder irgendwas nachzuholen. Da helfen mir auch keine theoretischen Überlegungen, was sein könnte. Nur eine Sache kann Frieden auf dem Sterbebett bringen. Die Gewissheit, dass Christus mich erlöst hat, ich allein durch die Gnade und den Glauben gerettet bin und dass er für meine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und die Gewissheit, dass er auch mich wieder auferwecken wird. So wahrhaftig, wie unser Herr Jesus Christus selbst auferstanden ist. Und wenn so eine Gewissheit und feste Hoffnung da ist, dann darf unser Herz mit Frieden erfüllt sein, mit Freude, weil unser Herr Jesus hat die entscheidende Schlacht schon längst gewonnen. Was ist auch eine Gewissheit, die Paulus hier beschreibt? Er hat die zwei Gruppen, die Entschlafenen und die lebenden Gläubigen. Und er sagt, zwischen den Gläubigen, die schon entschlafen sind, und denen, die leben, zwischen den beiden Gruppen gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Wichtig, in dem ganzen Abschnitt schreibt Paulus überhaupt nur über Gläubige. Behalte das im Hinterkopf, auch wenn es um die Frage geht, wann findet die Entrückung statt. Eine Schlüsselfrage ist immer zu schauen, um wen geht es in dem Abschnitt. Und hier schreibt Paulus in Vers 13 von Brüder und er identifiziert sich mit ihnen, indem er sagt, wir. Wir, die wir leben und übrig bleiben. Oder eben die gestorbenen, entschlafenen Gläubigen, die nennt er in Vers 16 die Toten in Christus. Und zwischen den zwei Gruppen gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, wieder lebendig gemacht, aber danach werden sie zusammen mit den lebenden Gläubigen entrückt werden. Und gerade die Formulierung zusammen mit ihnen entrückt macht deutlich, die Entrückung gilt sowohl für die Christen, die schon gestorben sind, als auch für die Christen, die zu dem Zeitpunkt noch leben. Und von daher müssen wir uns eigentlich gar keine große Sorge machen, wenn wir an Christus glauben, ob wir leben oder gestorben sind. Wir sind in beiden Fällen bei der Entrückung dabei, wenn wir Christus gehören. Lasst uns noch auf ein paar Details schauen. Ich finde Vers 16 so gewaltig, wie Vers 16 losgeht. Vers 16 heißt es, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und so weiter, herabkommen. Jesus selbst. Wisst ihr, Jesus ist der Herr der Herrscharen. Er könnte unzählige Engelsheere schicken, um uns abzuholen. Das wäre so eine glamouröse, so eine herrliche Abholung. Die könnten wir uns noch nicht mal im Ansatz vorstellen, wenn uns eine Eskorte von Engeln abholen würde. Aber das wird Jesus nicht tun. Um die Gläubigen von der Erde zu sich zu holen, wird der Herr selbst herabkommen. Und es wird in einem Zeitpunkt sein, wo wir es nicht erwarten werden. Nicht mit der Vuvuzela, sondern mit der Posaune kommen wir gleich drauf. Aber das Krasse ist, der Herr selbst wird kommen. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Schöpfer des Universums steigt wieder auf vom Thron, wo er sich gesetzt hat, zur Rechten Gottes, um uns persönlich abzuholen. Er liebt uns so sehr, dass ihm keine noch so glänzende Eskorte von Engeln genügt, um uns abzuholen. Er selbst, der Schöpfer der Welt, der Herr der Herren, der König aller Könige, er wird uns persönlich abholen. Was ist das für eine Liebe, die ihn antreiben muss, wieder vom Thron sich zu erheben, herabzukommen, um uns persönlich abzuholen. Wahnsinn! Dabei wird einiges zu hören sein. Ja, wir haben gerade was gehört, irgendwie von der Posaune Gottes lesen wir hier. Wir lesen aber auch von dem Befehl oder Kommandoruf von der Stimme des Erzengels. Wenn Gott ruft oder einen Befehl erteilt, kann ihm niemand widerstehen. Jesus hat schon den Lazarus mit lauter Stimme gerufen. Lazarus, komm heraus, und Lazarus ist aus dem Grab gekommen. So ähnlich, aber noch viel, 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 viel herrlicher wird es bei der Entrückung sein. Psalm 29, Vers 4 heißt es, die Stimme des Herrn ist stark, die Stimme des Herrn ist gewaltig. Und ganz ehrlich, ich sage euch was, ich freue mich drauf, wenn ich zum ersten Mal die Stimme Jesu mit eigenen Ohren hören darf. Akustisch. Was wird das für ein Moment sein? Wenn wir seine Stimme hören, was wird das für ein herrlicher Anblick sein, wenn wir unserem Erlöser und Heiland gegenüberstehen und unseren Herrn Jesus anschauen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Es wird phänomenal, das kann ich in menschlichen Worten gar nicht ausdrücken. Es wird herrlich, es wird wunderbar sein. Und wir dürfen uns darauf freuen, auch schon heute. In Vers 17 ist mir auch aufgefallen, wo die Entrückung stattfindet. Vers 17 heißt es, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also wir werden entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn wo? In die Luft. in die Luft. Was ist die Luft? In der Luft ist eigentlich der Machtbereich von jemand ganz anderem. Epheser 2, Vers 2 heißt es nämlich, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Satan wurde von Gott auf die Erde geworfen, Hesekiel 28, 17, und Gott hat ihm so als Herrschaftsbereich eigentlich die Luft zugewiesen. Aber die Macht Satans, die wurde besonders offenbar durch den Tod, aber bei der Entrückung wird schon deutlich gemacht, wer wirklich die Macht hat, Christus. Weil Christus durch seine Auferstehung dem Teufel die Macht des Todes entrissen und ihn besiegt hat. Jesus ist der Sieger, deshalb wird er die Verstorbenen aus der Gemeinde wieder auferwecken und zusammen mit den Lebenden zu sich entrücken. Und das Ganze findet sogar noch statt im ehemaligen Herrschaftsbereich Satans, wird eine Machtdemonstration Christi, weil der Teufel Christus nicht aufhalten können wird. Interessant ist auch, dass so von den Wolken die Rede ist. Wolke, vielleicht könnte es andeuten, dass die Entrückung nicht für alle sichtbar sein wird. Vielleicht für die ungläubige Welt unsichtbar oder verschleiert. Ich weiß nicht genau, wie es läuft. Ich werde es erleben. Ich weiß es vorher nicht genau. Ich vermute, dass die Welt sehen kann, dass die Christen plötzlich weg sind. Aber ich denke nicht, dass sie diese herrliche Begegnung mit Jesus bei der Entrückung schon sehen werden. Dazu passt auch der Begriff entrückt. Denn das Wort für entrückt bedeutet eigentlich etwas schnell wegnehmen oder fortreichen oder rasch wegführen. Es wird so schnell geschehen, dass es die normale, ungläubige Welt gar nicht mitbekommt. Zur Entrückung gibt es noch viel weiteres zu sagen. Ich will auf eine Sache noch eingehen, die nicht in dem Text steht, in 1. Thessaloniker, aber die total wichtig ist, weil sie so zentral ist. Und wir finden es in der Parallelstelle in 1. Korinther 15, Vers 51. Da schreibt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune und so weiter. Wir werden bei der Entrückung alle verwandelt werden. Das bedeutet, dass wir von allem befreit werden, was uns jetzt in irgendeiner Art und Weise noch zu schaffen macht. Von allem, was uns runterzieht. Von allem, was uns traurig macht, was uns schlaflose Nächte bereitet, was uns Sorgen oder Ängste macht oder Enttäuschung. Wir werden von dem allen befreit werden. Wir werden auch einen neuen Leib bekommen, der vollkommen sein wird und in dem keine Sünde mehr sein wird. Bedeutet, wir werden da verwandelt werden und wir werden danach nie wieder sündigen. Ey, ich freue mich drauf, wenn ich diesen alten Benjamin nicht mehr als Klotz an meinem Bein rumschleppen muss. Das wird so genial sein. Philipper 3, Vers 20 und 21 heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser Leib wird gleichförmig sein dem Leib der Herrlichkeit Jesu. Das ist unvorstellbar, aber absolut gewiss, weil Gottes Wort es bezeugt. Was wird es für ein Moment sein? Und dann werden auf die Entrückung viele herrliche Dinge folgen. Statt Hochzeitsmahl des Lammes, tausendjähriges Reich, neuer Himmel, neue Erde. Wird vieles geben, wenn ihr Offenbarung 21 lest, 22, neues Jerusalem, die goldenen Straßen, was alles sein wird. Aber das alles ist für Paulus eigentlich nebensächlich im Vergleich zu der einen Sache, die alles andere im Himmel übersteigen wird. Und zwar, was er in 1. Thessaloniker 4, Vers 17 schreibt. Er schreibt, wir werden dem Herrn begegnen in der Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das wird das Schönste sein, das wird das Herrlichste sein, das wird das Kostbarste sein. Das ist nämlich unsere tiefste Bestimmung, für die wir erschaffen wurden. Dass wir bei unserem Herrn sind alle Zeit. Dass wir uns an ihm allein erfreuen werden in alle Ewigkeiten hinein. Der kann nichts mithalten. Auch die goldenen Straßen des Neuen Jerusalem, was alles beschrieben wird, wird alles herrlich sein, viel herrlicher, als dass wir es uns jetzt überhaupt nur vorstellen können. Aber im Vergleich zu der Begegnung mit Christus sind es nur Peanuts. Und das sehen wir auch in anderen Versen. 1. Petrus 1, 8 bis 9, da schreibt Petrus, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihr werdet euch über ihn jubelnd freuen, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Es wird eine herrliche Freude, unaussprechlich. Das heißt, ich kann es euch gar nicht erklären, weil mir die Worte dafür fehlt. Aber so wird es sein. Und in Psalm 16, Vers 11 heißt es, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Das werden wir in der Gegenwart Jesu erleben. Es wird genial. Genial finde ich auch Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo wir so einen tiefen Einblick in das Herz Jesu bekommen. Und in Johannes 17, Vers 24 betet Jesus zum Vater und er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich finde den Vers so faszinierend, weil uns diesen Einblick in das Herz Jesu gibt und Jesus betet zum Vater, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Es bedeutet, Jesus sehnt sich nach uns. Jesus hat Sehnsucht nach dir und mir. Er sehnt sich danach, dass du bei ihm bist, dass du zu ihm kommst, dass du seine Herrlichkeit schaust. Jesus will, dass du dich an ihm erfreust und seine Schönheit genießt. Dafür sind wir erschaffen. Wahnsinn. Und wie wird es sein, wenn das Ganze sogar im Schauen geschieht und nicht nur im Glauben? Wenn wir Jesu Schönheit bestaunen und bewundern werden, wenn wir seine Liebe genießen und uns an ihm erfreuen. Und dieses sehnsuchtsvolle Gebet Jesu hier wird in Erfüllung gehen. Wir werden ihn schauen, wenn er uns zu sich holt. Etwas Schöneres wird es nicht geben. Und das Spannende ist, wenn wir nochmal an heute Vormittag denken, was da so der Kernpunkt war. Heiligung. Wie machen wir Heiligung? Indem wir es nicht machen und einfach Gemeinschaft mit Jesus haben. Und ich finde, gerade da passt der Text eigentlich auch gut in den Zusammenhang. Weil heute geht es darum, drin zu wachsen, immer mehr die Beziehung mit Jesus zu leben und selber immer weniger aus eigener Kraft zu machen. Aber es wird trotzdem noch unvollkommen sein in dieser Welt. Aber wenn Jesus uns zu sich holt, dann werden wir die Gemeinschaft mit Jesus in ihrer Vollkommenheit genießen können. Dann wird es zur Erfüllung kommen und dann werden wir uns an ihm freuen. Und diese Aussicht darauf, die darf uns auch heute schon Freude an Jesus schenken. Dass wir uns auf die Zukunft freuen. Oder um genauer zu sein, dass wir uns auf Christus selbst freuen. Heftig, was in der Offenbarung noch alles beschrieben wird, mit kostbaren und herrlichen Details. Aber das Schönste von allem wird die Freude an Christus selbst sein. Und das ist übrigens auch der Motor, der Treibstoff für unser Leben. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft was zu machen, oh, ich soll jetzt Christus ehren und ihm gefallen und meine To-Do-Liste abarbeiten. Ganz ehrlich, könnt ihr vergessen. Könnt ihr in die Tonne kloppen. Das klappt nicht. Die Vorsätze allein aus eigener Kraft bringen euch gar nichts. Aber wenn man an Christus Freude hat und die Freude einen antreibt, dann ist auch die Liebe dabei, die das große Ziel ist, dass wir ihn lieben und dass wir Freude an ihm haben. Einer meiner Lieblingszitate ist der erste Artikel des sogenannten kürzeren Westminster-Katechismus. Ich habe den auch beim Philipperbrief gebracht und ich finde das Zitat einfach klasse. Ich bring's nochmal. Da wird die Frage gestellt, was ist das höchste Ziel des Lebens? Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen, sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das geschieht doch, wenn wir bei dem Herrn sein werden, alle Zeit. Ja, ich bin ehrlich, noch aktuell hat unsere Freude nicht das Maß erreicht, das es in der Herrlichkeit haben wird. Noch ist manches Leid und mancher Schmerz und auch manche Trauer vorhanden. Aber die Verse über die Entrückung helfen uns auch dagegen, heute schon, nämlich beim dritten Geschenk der Entrückung. Das ist der Trost. Unter den ganzen Abschnitt schreibt Paulus, nämlich in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Die Worte und Gewissheiten aus dem Wort Gottes dürfen uns Trost geben. Wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben, der Christ ist, wir dürfen uns freuen, weil wir ihn wiedersehen werden. Und wir müssen nicht in Trauer verzweifeln. Ich bin überzeugt, Trauern, Weinen gehört auch dazu und braucht seine Zeit. In Römer 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Auch das macht Gemeinschaft als Gläubiger aus. Und dafür sollen wir uns auch Zeit nehmen. Und ich glaube nicht viel, dass es viel bringt, wenn ich direkt nach einer Beerdigung sage, er soll jetzt einfach sich freuen und aufhören zu weinen. Da gehört die Trauer auch mit dazu. Aber wir dürfen dann auch den Blick wieder aufrichten auf Christus. Schauen auf das, was auf uns wartet. Und wir dürfen auch getrost sein, weil wir selbst den Tod nicht fürchten müssen, wenn wir Christus haben. Denn wenn wir sterben sollten, macht es eigentlich keinen Unterschied. Wer an Christus glaubt und lebt, wird bei der Entrückung dabei sein. Wer an Christus glaubt und schon entschlafen, schrecklich gestorben ist, wird bei der Entrückung auch dabei sein. Und sobald wir Christus sehen, verliert alles von hier seine Bedeutung. Weil Christus viel herrlicher ist, wir uns an ihm erfreuen dürfen. Und auf beide wartet die Aussicht, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ich schließe. Ich bin überzeugt, die Entrückung ist kein Thema, das wir ausblenden sollten, weil es nur für besonders fortgeschrittene Christen ist. Paulus schreibt es den Thessalonikern, wo sie vielleicht ein Jahr im Glauben stehen. Vor allem ist die Frage auch nicht klein, weil der Tod hat ja eine große Kraft. Wir erleben die Realität des Todes immer wieder und da müssen wir doch was haben, um es ihm entgegenzuhalten. Und wir dürfen Hoffnung haben. Keine vage Hoffnung, es wäre schön, sondern eine feste Erwartung, Hoffnung und Gewissheit. Denn unser Herr Jesus Christus ist gestorben, hat für unsere Schuld bezahlt. Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden und hat als Erster den Tod besiegt. Unser Herr Jesus Christus wird auch uns zu sich holen. Und die Entrückung wird ein herrliches Ereignis sein, bei dem der Herr Jesus Christus selbst kommt, um seine gläubige Gemeinde persönlich abzuholen. Wir können uns diese Herrlichkeit gar nicht vorstellen. Aber dieser Blick darf unser Herz auch heute schon mit Zukunftsfreude erfüllen, weil das Beste noch kommt. Und zu dem Besten, was noch kommen wird, gehören viele Dinge dazu. Aber das Allerbeste wird sein, dass wir bei unserem Herrn sein werden, alle Zeit. Dass wir seine Liebe genießen dürfen, dass er den Hunger unseres Herzens stillt, den nichts sonst in dieser Welt stillen kann. Und dass wir uns an ihm erfreuen werden. Und natürlich steht die vollkommene Freude noch aus. Aber lasst uns auch nicht vergessen, dass Paulus uns auch jetzt schon ermutigt. Letztes Jahr Winter-TBT, Philipperbrief 4,4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Und die Freude darf auch schon anfangen. Und ja, wenn wir große Trauer haben, dürfen die Verse uns auch trösten, weil sie unseren Blick wieder richtig justieren. Wir dürfen uns freuen, dass wir einmal bei dem Herrn sein dürfen, alle Zeit. Ich schließe mit den zwei letzten Versen aus dem Wort Gottes, aus Offenbarung 22, Vers 20 und 21. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich will mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese gewaltigen Verse aus deinem Wort. Du bist der Sieger, der triumphiert hat. Du hast für unsere Schuld bezahlt. Wir dürfen heilig und gerecht sein in dir. Und du hast den Tod besiegt. Danke, dass du das letzte Wort hast. Und dass der Tod uns nicht halten kann, sondern dass wir uns freuen dürfen, bei dir zu sein. Danke, dass wir Hoffnung haben dürfen, eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt, weil sie voller Gewissheit ist, weil wir auf dein Wort und auf dein Wort vertrauen dürfen. Danke, dass wir Freude haben dürfen an dir. Gib uns mehr von dieser Freude. dass die Freude größer werden an dir, an deinem Heil, an deinem Wort und an dieser herrlichen Aussicht, was auf uns noch zukommt. Und Herr, du weißt, wem es vielleicht aber auch gerade nicht so nach Freude zumute ist, sondern wo eher Trauer gerade da ist oder Schmerz auch über Verlust. Danke, dass du auch in diesen Momenten bei uns bist und dass du uns tröstest, die Tränen abwischst und dass wir unseren Blick ausrichten dürfen auf dich. Amen.